Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und nun ist es wieder soweit. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Auch diesmal geht es um das Buch des Predigers Salomo. Zum vorletzten Mal wollen wir Verse aus diesem, doch recht ungewöhnlichen biblischen Buch genauer unter die Lupe nehmen. Die zweite Hälfte des 10. Kapitels sowie das Kapitel 11 stehen auf dem Programm. Und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Im Buch des Predigers, verfasst von Salomo, dem König Israels, sind wir inzwischen bis in das 10. Kapitel vorgedrungen. Dort geht es nun weiter mit Vers 11. Dieser Vers lautet: Wenn die Schlange beißt vor der Beschwörung, so hat der Beschwörer kein Vorteil. In der Bibelausgabe Gute Nachricht lautet dieser Vers: Der Schlangenbeschwörer hat nichts von seiner Kunst, wenn die Schlange beißt, ehe er sie beschworen hat. Um diesen Vers besser verstehen zu können, hilft uns ein Blick auf die Kunst des Schlangenbeschwörens im Vorderen Orient. Zunächst einmal finden wir darüber etwas in Psalm 58 in den Versen 5 und 6. Dort heißt es über bestimmte Menschen: Sie sind voller Gift wie eine giftige Schlange, wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt, dass sie nicht höre die Stimme des Zauberers, des Beschwörers, der gut beschwören kann. Und auch im Buch des Propheten Jeremia ist von Schlangen die Rede, die sich nicht beschwören lassen. Denn siehe, ich will Schlangen und Nattern unter euch senden, die nicht zu beschwören sind. Sie sollen euch stechen, spricht der Herr. Die Ottern oder Vipern des Orients sind giftige Tiere. Vermutlich haben die meisten von uns schon einmal Bilder der sogenannten Schlangenbeschwörer gesehen. Sie spielen eine fast wehmütige Melodie auf einem Instrument, das einer großen Flöte ähnelt. Damit beschwören sie die Schlangen, die sich dazu in einer Art Tanz bewegen. Nun weiß ich nicht, wie sehr Sie im Ernstfall auf diese Methode vertrauen würden. Wenn ich eine dieser großen Flöten hätte und eine Giftschlange käme auf mich zu, dann würde ich so viel Luft holen, wie es mir nur irgendwie möglich ist. Und dann würde ich so lange spielen, wie ich nur könnte. Doch irgendwann könnte ich dann wohl doch nicht mehr, und dann würde die Giftschlange zustoßen. Und wenn sie zustößt, bekomme ich es mit ihrem Gift zu tun. In den zitierten Versen aus Psalm 58 geht es nicht um wirkliche Schlangen, sondern es geht dort um Menschen, die nicht auf Gott hören und die als Lügner auftreten. Sie werden mit Schlangen verglichen, mit Giftschlangen, die ihre Ohren verschließen und sich nicht beschwören lassen. Selbst dann nicht, wenn der Schlangenbeschwörer seine Kunst aufs Beste beherrscht. Ich bin der Meinung, dass auch hier im Predigerbuch, Kapitel 10, Vers 11, mit den beißenden Schlangen törichte Menschen gemeint sind, die uns durch ihr närrisches Reden beißen und vergiften. Denn im nachfolgenden Vers 12 geht es ebenfalls um das Reden. Selbst in einer christlichen Gemeinde gibt es nach meiner Erfahrung Menschen, die nutzlose und unwahre Dinge sagen. Der Schlangenbeschwörer hat nichts von seiner Kunst, wenn die Schlange beißt, ehe er sie beschworen hat, so formuliert es Salomo hier in Vers 11 nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Und das beschreibt solche Leute. Sie beißen zu und schaden anderen. Sie mögen sich als ihr Freund ausgeben, und selbst wenn sie ihnen gegenüber noch so freundlich gewesen sind, sie werden irgendwann zubeißen. Diese Erfahrung machte zum Beispiel auch David, als sein Freund Ahitophel sich gegen ihn wandte. Ahitophel war Davids Berater und sein persönlicher Freund. Doch Ahitophel kehrte David den Rücken und schloss sich Davids Sohn Absalom an, der sich gegen seinen Vater erhob, um selbst König zu werden. Der Verrat seines eigenen Sohnes Absalom, die Untreue seines Freundes Ahitophel und all das Leid, das durch diesen Aufstand entstand – Absalom und Ahitophel überlebten die Auseinandersetzungen nicht – all das hat David schwer zugesetzt. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich die Samuel-Bücher und die Chroniken der Könige in der Bibel lese. Und ich meine, in Psalm 55, einem Klagepsalm, finden wir Davids Worte, mit denen er damals sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat. Meines Erachtens mahnt uns Salomo mit Vers 11 in unserem Bibeltext zur Vorsicht gegenüber solchen Menschen, die sich anfangs wie Freunde verhalten. Doch sie werden uns früher oder später schaden, wie beißende Schlangen. Sie verdrehen unsere gut gemeinten Worte und richten sie gegen uns. Auch die vielen Menschen, die im Grunde genommen ohne Gott leben, aber ein hochanständiges Leben führen und sich immer bemühen, genau in der Mitte auf der Straße des Lebens zu bleiben, auch sie legen sich ganz genau ihre Worte zurecht. Man kann niemals so ganz sicher sein, was sie wirklich meinen. Vor solchen wohlanständigen Leuten warnt uns Salomo in Vers 11. Ich meine aber, es ist dringend geboten, dass wir solche Menschen mit dem konfrontieren, was sie tun, nämlich, dass sie die Tatsachen verdrehen und damit Unwahrheiten und Lügen verbreiten. Das sollten wir ihnen auch ganz direkt so sagen. Allerdings weiß ich aus eigener Erfahrung, dass diese Menschen einen sehr bösartig angreifen können, wenn man ihnen das so deutlich auf den Kopf zusagt. Gehen wir weiter zu Vers 12. Die Worte aus dem Munde des Weisen bringen ihm Gunst, aber des Toren Lippen verschlingen ihn selber. Des Toren Lippen verschlingen ihn selber und diejenigen in seiner Nähe ebenfalls. Aus diesem Grund sollte jeder von uns seine Freunde mit Bedacht wählen. Wenn ich an weiterführenden Schulen oder Universitäten unterrichtet habe, habe ich den Neuankömmlingen immer geraten, ihr werdet hier neue Freunde finden, und das könnten manchmal Freunde für das ganze Leben werden. Vielleicht findet ihr sogar euren Ehepartner. Natürlich war es so bei einigen. Deshalb wählt eure Freunde mit Bedacht. Als meine Tochter von zu Hause auszog, um ihr Studium zu beginnen, gab ich ihr den gleichen Rat. Ich sagte ihr, sie habe nun eine der besten Gelegenheiten in ihrem Leben, um einige wundervolle Freundschaften zu schließen. Doch ich legte ihr ans Herz, bei der Wahl ihrer Freunde sorgsam vorzugehen. Liebe Hörer, es gibt Menschen, die versuchen werden, ihnen zu schaden, vielleicht sogar sie zu zerstören. Es gibt Menschen, die sind wie eine Otter, wie eine Giftschlange. Solange sie nett zu ihnen sind und solange sie gewissermaßen in der Lage sind, sie zu beschwören, wird alles gut gehen. Doch achten Sie darauf, wie diese Menschen sich in ihrer Gegenwart verhalten. Wir kommen zu den Versen 13 und 14. Der Anfang seiner Worte, gemeint sind die Worte des Toren, der Anfang seiner Worte ist Narrheit und das Ende verderbliche Torheit. Der Tor macht viele Worte, aber der Mensch weiß nicht, was sein wird, und wer will ihm sagen, was nach ihm werden wird? Wie wahr sind doch diese Worte? Ist Ihnen das auch schon aufgefallen, wenn eine Gruppe von Menschen zusammen ist und sie bringen ein Thema ein, um miteinander darüber zu sprechen, dann wird es oft jemanden geben, der ist besonders redselig. Für gewöhnlich wird eine Person, die sich gern selbst reden hört, das Gespräch an sich reißen. Und oft wird dieser Vielredner dumme und absurde Dinge von sich geben. Und die Gruppe wünscht sich nur eines, dass diese Labertasche, wie Jugendliche solche Zeitgenossen treffend bezeichnen, dass dieser Schwätzer doch endlich den Mund halten möge. Es braucht schon einen durchsetzungsfähigen Gesprächsleiter, um solche Dauerredner zu stoppen. Wenn ich eine Fragerunde leite, ermutige ich die Teilnehmer, ihre Frage schriftlich zu formulieren. Denn oft, wenn ich das nicht tat, fand sich schnell ein Plappermaul, eine Quasselstrippe, unter der dann die ganze Gruppe zu leiden hatte. Jemand beschrieb solche Menschen einmal so: Ihr Gehirn setzt ihren Mund in Gang. Und dann schaltet sich das Gehirn ab und rührt sich nicht mehr. Ich lese den nächsten Vers, Vers 15. Die Arbeit ermüdet den Toren, der nicht einmal weiß, in die Stadt zu gehen. Heute würden wir sagen, der Tor ist dumm wie Bohnenstroh. Oder einfach, er ist strohdumm. Dabei bezieht sich das Wort Tor in der Weisheitsliteratur der Bibel ja nicht auf die Intelligenz eines Menschen, sondern mit Tor oder Narr wird der Mensch bezeichnet, der nicht auf Gott hören will. Das ist aus Gottes Sicht töricht Oder wie Salomo hier sagt, ein solcher Mensch ist dumm wie Bohnenstroh, weil er nicht einmal den Weg in die Stadt findet. Hören Sie Vers 16. Weh dir, Land, dessen König ein Kind ist und dessen Fürsten schon in der Frühe tafeln. Solche Herrscher regieren ihr Volk nicht verantwortungsbewusst. Sie sind kein Segen für ihr Land, denn ihnen geht es um ihr eigenes Vergnügen oder sie sind aufgrund ihres Alters noch nicht fähig, die Geschicke eines Landes zu lenken. Salomo führt das Thema in Vers 17 weiter aus. Wohl dir, Land, dessen König ein Edler ist und dessen Fürsten zur rechten Zeit tafeln als ehrbare Männer und nicht als Zecher. Hier beschreibt Salomo nun das positive Gegenteil zu Vers 16. Wenn die Regierenden ihrer Aufgabe gewachsen sind, fähig und willens, sich zum Wohl ihres Landes und der Bevölkerung eifrig einzusetzen, dann ist das ein Segen. Nicht umsonst ruft Paulus, einer der ersten Gründer christlicher Gemeinden, dazu auf, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Und wir gehen weiter zu Vers 18. Durch Faulheit sinken die Balken, und durch lässige Hände tropft es im Haus. Eine herrlich plastische Sprache, in der Salomo hier vor den Folgen der Faulheit warnt. Wenn an einem Haus lange nichts mehr instand gesetzt wurde, brechen irgendwann die ersten Balken ein. Auch das Dach des Hauses wird undicht, wenn ich es nicht in Schuss halte. Der Faule bestraft sich im Grunde genommen selbst. In einer Zeit, in der für manche Menschen der Spaß an alleroberster Stelle steht, kann Salomos Warnung sicher eine wichtige Kurskorrektur sein. Nun kommen wir zu Vers 19. Man hält Mahlzeiten, um zu lachen, und der Wein erfreut das Leben, und das Geld muss alles zu Wege bringen. Natürlich haben Menschen ein Bedürfnis nach Freude. Essen und Trinken können eine Möglichkeit sein, ein wenig Freude zu erleben. Doch ich meine, Salomos Hinweis auf das Geld zeigt, das ist die Einstellung eines Menschen, der im Grunde ohne Gott lebt. Solche Menschen meinen nämlich, Geld sei das Wichtigste. Denn nur mit Geld seien die Freudenspender, Essen und Trinken zu finanzieren. Doch Salomo hält an anderer Stelle im Predigerbuch dagegen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das allein Gottes Geschenk. Salomo schließt Kapitel 10 mit Vers 20. Dort schreibt er, »Fluche dem König auch nicht in Gedanken, und fluche dem Reichen auch nicht in deiner Schlafkammer. Denn die Vögel des Himmels tragen die Stimme fort, und die Fittiche haben, sagen's weiter.« Fluche dem König nicht. Ich meine, dieser Vers ist auch eine Aufforderung an uns, mit unseren Regierenden respektvoll umzugehen, unabhängig von deren Partei oder ihren politischen Ansichten. Der Apostel Petrus schreibt dazu, ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Jetzt wollen wir uns dem Kapitel 11 zuwenden. In Vers 1 formuliert Salomo, lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Tja, dieses kurze 11. Kapitel des Predigerbuches umfasst lediglich 10 Verse, und doch ist es nicht ganz so einfach zu verstehen. Ich meine aber, aus dem Zusammenhang der Verse lässt sich Folgendes ableiten. Salomo spricht hier darüber, wie ich in einer Welt voller Unwägbarkeiten und Unsicherheiten mein Leben gestalten kann. Die Zukunft ist für uns Menschen nicht berechenbar. Deshalb ist es einerseits sinnvoll, ab und an etwas zu wagen. Und andererseits kann es klug sein, eine gesunde Vorsicht walten zu lassen. In Vers 1 haben wir das Erste vor uns. Wir sollen ab und an auch ruhig etwas wagen. Lass dein Brot über das Wasser fahren, heißt es dort. Das bezieht sich vermutlich auf den Getreidehandel über das Meer. Eine nicht ganz risikolose Angelegenheit. Doch Salomo sagt, wer das Risiko eingeht, kann durchaus mit einem guten Gewinn rechnen. Das ist gemeint mit der Aussage, du wirst es finden nach langer Zeit. Und in Vers 2 spricht Salomo nun vom zweiten, von der gesunden Vorsicht, die in einer Welt mit unberechenbarer Zukunft ebenfalls zu einem wohlüberlegten Handeln gehört. In Vers 2 heißt es daher: Verteil es unter 7 oder unter 8, denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. Einerseits etwas wagen, so wie den überseeischen Getreidehandel in Vers 1, und sich andererseits, so gut es möglich ist, auf die Wechselfälle des Lebens vorbereiten. Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern eher wie zwei Beine, auf denen man durchs Leben geht. Das eine wird ergänzt durch das andere. So wird ein weiser Mensch nicht alles auf eine einzige Karte setzen, sondern auch Rücklagen bilden und diese möglichst breit gefächert verteilen. Wenn zum Beispiel ein Haus, in dem ich einen Teil der Rücklagen aufbewahre, abbrennen sollte, verliere ich nicht alles, sondern es bleiben noch 6 oder 7 Anteile meiner Güter übrig. Das ist das Prinzip, von dem Salomo hier spricht. Wir gehen weiter zu Vers 3. Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde, und wenn der Baum fällt, er falle nach Süden oder Norden zu, wohin er fällt, da bleibt er liegen. Wenn dunkle Wolken aufziehen, nehmen Sie besser einen Regenschirm mit. Und wenn ein großer Baum im Sturm fällt, dann können Sie ihn nicht einfach mal soeben zur Seite schieben. Was ist Salomos Botschaft hier? Es ist klug, wenn Sie grundlegende Gegebenheiten des Schöpfers anerkennen und wenn Sie diese in Ihre Planungen mit einbeziehen. Und zwar bevor Sie eine Unternehmung starten. Denn ist sie erst einmal am Laufen, wird es schwierig, noch grundlegende Änderungen vorzunehmen. In Vers 4 schreibt Salomo dazu: Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Wer säen will, muss das zur rechten Zeit tun. Doch wer dann immer nur auf den Wind achtet und meint, das Wetter sei noch nicht gut genug, es könnte ja gleich regnen und ich will doch nicht nass werden, wer ständig solche Bedenken hegt, der wird nie säen. Und das wäre nun wirklich der größte Fehler. Und wer immer nur auf die Wolken sieht, oh, es könnte gleich regnen, ich werde heute lieber nicht ernten, ein solcher Mensch wird am Ende gar nicht ernten. Wie oft haben Sie schon Wolken am Himmel gesehen und es hat dann doch stundenlang nicht geregnet? Diese Zeit können Sie doch nutzen und mit dem Ernten beginnen. Das meint Salomo. In unserer Sprache gibt es ein schönes Sprichwort dazu: Frisch gewagt ist halb gewonnen. Ein wackeres Anpacken der notwendigen Aufgaben, den Mut dazu wünsche ich Ihnen. Denn wenn man so handelt, dann ist schon eine ganze Menge gewonnen. In Vers 5 wird dieser Gedanke fortgesetzt. Gleichwie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleibe bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Das Heranwachsen eines Kindes im Mutterleib ist nach wie vor ein unfassbares Wunder. Die Möglichkeit, ein Ultraschallbild von einem ungeborenen Kind betrachten zu können, lässt mich nur noch mehr staunen, welche Wunder bei der Entwicklung eines Kindes im Mutterleib vor sich gehen. Salomo spricht hier auch von den verborgenen Wegen, die der Wind nimmt. Wir sehen den Wind selbst nicht, nur seine Auswirkungen können wir wahrnehmen. Davon sprach auch Jesus: Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. So wie wir den Weg des Windes nicht wissen und auch nicht, wie das Wunder geschieht, dass ein Kind im Mutterleib geformt wird, so, sagt Salomo hier, wissen wir auch nicht, was Gott im Einzelnen vorhat. Das heißt nicht, dass Gott völlig unberechenbar wäre oder dass Gott willkürlich mit uns umginge. Nein, Gottes Zusagen gelten, seine Liebe gilt, seine Barmherzigkeit und seine Gnade gilt allen, die auf ihn hören. Und doch heißt das alles doch nicht, dass Gott uns jeden kleinen Schritt wissen ließe, jedes Detail, das heute auf uns zukommt. Der Apostel und Gründer christlicher Gemeinden, Paulus, hatte damit jedenfalls kein Problem. Er konnte sagen: Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, liebe Brüder und Schwestern, wie oft ich schon zu euch kommen wollte. Bis jetzt war das nicht möglich. Nur allzu gern würde ich auch bei euch, wie bei anderen Völkern, Menschen für Christus gewinnen. Paulus hatte schon oft geplant, nach Rom zu reisen. Doch hier sagt er, bis jetzt war das nicht möglich. Mit anderen Worten, Gott hat es noch nicht möglich gemacht. Davon spricht auch Salomo. Wir können uns ganz auf Gott verlassen, auch wenn wir nicht jeden Schritt kennen, den er uns führen wird. Nun will ich im Bibeltext einen kleinen Sprung machen zu den Versen 7 und 8. Es ist das Licht süß und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen. Denn wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen und denke an die finstern Tage, dass es viele sein werden. Denn alles, was kommt, ist eitel. Liebe Hörer, eines Tages werden auch Sie alt werden. Und das Leben eines Seniors ist nicht immer so erfreulich, wie es die Werbeprospekte versprechen. Deshalb schreibt Salomo zum Abschluss des 11. Kapitels in den Versen 9 und 10, »So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Denn Kindheit und Jugend sind eitel. An die jungen Menschen unter uns, denken Sie daran, jetzt ist die Zeit, um die grundlegenden Entscheidungen zu treffen, und zwar in vielen Bereichen Ihres Lebens. Wie viele Menschen gibt es, die ganze Jahrzehnte ihres Lebens vergeudet haben? Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Sie führen ein Leben, das im Grunde genommen keine wirkliche Richtung und kein Ziel hat. Und warum ist das so? Weil sie in ihrer Jugend die falschen Entscheidungen getroffen haben. Die kostbaren Tage ihrer Jugend sind im Grunde bedeutungslos, wenn sie sie nicht an dem ausrichten, der sie erschaffen hat. Das Leben ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Es ist ein Geschenk, das uns Tag für Tag gegeben wird, genau genommen sogar Sekunde für Sekunde. Das Leben ist ein unschätzbar wertvolles Geschenk, und es wurde jedem von uns geschenkt, um Gottes Liebe zu erfahren und zu seiner Ehre zu leben. Was ist das höchste Ziel jedes Menschen? Das höchste Ziel jedes Menschen ist es, Gott zu ehren und sich für immer an ihm zu erfreuen. Schon sind wir am Ende dieser Ausgabe von Durch die Bibel angekommen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und Mitdenken. Nun haben wir noch eine Sendung vor uns, in der es um das Predigerbuch des Königs Salomo gehen wird. Und dort hören wir dann auch, welches Fazit Salomo aus all seinen Untersuchungen zieht. Ich verabschiede mich nun von Ihnen, seien Sie Gottes Fürsorge anbefohlen.